Eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Es ist mir wichtig, dich auf eine sehr besondere Gelegenheit hinzuweisen, denn wenn du dein Publikum nicht nur erreichen willst, sondern begeistern, fesseln und überzeugen willst, dann ist der Kompaktlehrgang Rhetorik Praxis stimmstark, begeisternd reden und präsentieren in meinem Seminarraum in Salzburg. 2x2 Tage Mitte und Ende Mai. Genau das Richtige für dich. Stell dir vor, du stehst vor deinem Publikum völlig selbstsicher, deine Stimme klar und kraftvoll, deine Botschaft fesselnd. Infos auf arno-fischbacher.com/Termine. Und nun viel Vergnügen mit der aktuellen Episode.
Vielleicht erlebst du das auch ab und zu, wenn du mit jemandem über ein interessantes Thema sprichst und im Grunde bist du ganz derselben Meinung, aber dennoch merkst du, wie irgendetwas in dir nicht mitgehen will. Wenn also in dir Reaktanz, Blindwiderstand entsteht. Welche Möglichkeiten du für dich selbst hast, um in diesem Moment aus dem Widerstand wieder herauszugehen, die Selbstführung zu übernehmen. Darüber sprechen wir heute im zweiten Teil mit der deutschen Journalistin, Autorin und Reaktanzexpertin Carmen Thomas. Viel Vergnügen, bleib dran!
Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Du befindest dich im Gespräch, du hörst eine neue Idee von außen und irgendwas passiert in dir. Du spürst, es steigt in dir auf. Dieses Gefühl, Ablehnung. Irgendwas passt nicht. Reaktanz. Wir haben uns in der letzten Episode mit Carmen Thomas schon darüber unterhalten, was Reaktanz ist, was Reaktanz im Umgang mit anderen Menschen bei uns bewirkt, bei den anderen bewirkt. Was ist überhaupt dieses Verhalten, das dazu führt? Und heute wollen wir uns anschauen, was passiert in uns und was können wir tun, wenn dieses reaktante Verhalten, diese Ablehnung, dieses ablehnende Verhalten Neuem gegenüber, anderem, Fremden gegenüber, was passiert, wenn das bei dir passiert? Was kannst du tun dagegen? Lieber Arno Fischbacher, ein herzliches Servus in deine Richtung und selbstverständlich unserem Gast, unserem Ehrengast, der Autorin des Buches über Resilienz. Das ist meiner Meinung nach das absolute Grundlagenwerk. Resilienz, Gottes Willen, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ganz viel Reaktanz hoffe ich jetzt erzeugt zu haben bei euch zu Hause. Es heißt natürlich Reaktanz, das Buch. Blindwiderstand, ja. Und liebe Frau Thomas, herzlich willkommen zurück und bitte verzeihen Sie diesen freudschen Verbrecher.
Nein, ja? Gar nicht, sondern das ist jetzt eine Situation, ich finde das himmlisch, lassen Sie das drin, weil sehen Sie nämlich, wie Unbewusstes Ihnen gerade beim Moderieren hilft und sagt, die Resilienz ist ein älteres Phänomen, also älter bekanntes Phänomen. Und deshalb braucht die Reaktanz jetzt die Hilfestellung, dass sie genauso mindestens so bekannt wird wie die Resilienz, weil die Reaktanz passiert jeden Tag, Resilienz nicht.
Danke für den Reframe, der war gut.
Freuen über die Fehlleistungen, statt sich dafür zu verdammen und zu entschuldigen. Nie mehr. Immer umnutzen. Sofort.
Unbedingt ist tatsächlich einer ihrer 7 Grundsätze,
ja.
die sie formuliert haben, ja. Die sie formuliert, die man gerne im ersten Teil nachhören kann und auch im Buch selbstverständlich in Extensio nachlesen darf. Ja. Sie sind ja, für die, die erste Episode vielleicht noch nicht gehört haben, eine jahrzehntelange bekannte deutsche Moderatorin gewesen im Radio und auch im Fernsehen und im Zuge dessen auf dieses Phänomen der Reaktanz gestoßen und haben eben gemerkt, okay, da passiert irgendwas in mir, da passiert irgendwas in den Gästen, wenn sie mit Themen konfrontiert werden, die jetzt nicht so zwangsläufig im Alltag bei ihnen stattfinden oder vielleicht auch stattfinden, aber in einer anderen Art und Weise. Und im ersten Teil haben wir uns angeschaut, okay, wie können wir damit umgehen, wenn andere Menschen so reagieren? Und heute wollen wir uns einmal anschauen, was passiert überhaupt in uns? Also erstens, woran erkenne ich, dass ich reaktant reagiere? Und der zweite Part, was kann ich dann machen, damit ich diese Reaktion vielleicht erkenne und, jetzt kommt das Und, das wichtige und dann diese nutzen kann für mich, vielleicht das zu durch dieses Feststellen, es ist ja immer, man sagt ja auch in der Meditation, der große Raum zwischen Reiz und Reaktion, es ist der Raum der Freiheit. Da kann man sich dann entscheiden, wie man dann handelt. Ja,
ja, also der Begriff Umnutzen gefällt mir deshalb so gut, weil er kommt aus der Architektur. Da macht ihr aus einem hässlichen Fabrikgebäude eine sehr schicke Wohnanlage mit einem interessanteren, aber unglatteren Fassade, weil sie die alte Fabrik da als Grundlage haben.
Die Metapher gefällt mir, die nehmen wir.
Ja, ist das Umsetzen ist auch nochmal eine andere Kompetenz. Und es fängt zum Beispiel damit an, dass ich mir bewusster werde, dass jedes Wir- und Mann-Sagen zum Beispiel stets Reaktanz auslöst. Wenn wir reden jetzt mal so, wir machen jetzt mal künstlich, reden wir jetzt mit Wir und dann merken wir, wie wir einen dicken Hals kriegen, weil wir uns vereinnahmt fühlen und weil der große Irrtum darin liegt, dass im Wir-Sagen auch Wir-Gefühle ausgelöst würden, während wir wissen, dass das das Gegenteil ist. So wie der Arzt, der sagt, wie geht es uns heute?
Wie geht es uns heute? Ja, ganz schlimm. Ja. Das ist fast so toll, wie schön, dass Sie heute zahlreiche erschienen sind. Das ist gleich toll.
Ja, genau. Ja. Und beim Mann sagen ist das eben auch dieses gouvernantenhafte Mann ist eben auch nicht. Also dieses nur die Sache benennen und die Sache zum Subjekt des Satzes machen, hat bereits die Möglichkeit, die Reaktanz dramatisch zu senken. Sehr schwer dauert ein Jahr, wenn jemand beschließt, es überhaupt können zu wollen. Und dieses Bemerken ist übrigens für mich das Wichtigste ist, bei mir ist es immer die Schilddrüse, die schwillt. Und es ist offenbar was Chemisches, was im Körper abläuft, und zwar vor dem Denken. Also bevor ich noch weiß, dass da irgendwas in Unordnung ist, warnt mich das wie so eine emotionale Gänsehaut, die kann ich ja auch nicht bewusst beeinflussen, warnt mich das, dass da jetzt was Irritierendes aus unterschiedlichsten Gründen passiert. Also entweder es ist was fremd oder es ist was, wo ich was bevormundet werde, meine Freiheit bedroht wird oder solche Geschichten. Also es ist hochinteressant, was für Auslöser es dabei gibt. Ich sage zum Beispiel mal, wenn sie jemanden Spaß macht und sie grüne Milch trinken lässt, dann trinken sie die schon nicht, weil die grün ist. Ne? Oder es gibt jetzt neue...
Gelbe Milch trinken viele, das ist mit Kurkuma.
Aber ja, oder zum Beispiel, wenn sie Riegel aus Grillen vorgesetzt kriegen, sagen viele Leute, nee, Grillen will ich jetzt nicht essen, dabei soll das sehr gesund sein. Ne?
Und, tolle Aminosäurenzusammensetzung und soll das recht hochwertig sein, ja. Ja. Kennen Sie Professor John, ich glaube Bark heißt er, der hat tatsächlich ein Buch, das heißt Vor dem Denken.
Das kenne ich noch nicht, nein.
Ich hatte mich ja wissenschaftlich befasst mit Intuition und mit intuitiven Prozessen im Denken, ja. Und da bin ich unter anderem über diesen Wissenschaftler gestolpert, der eben genau das erforscht hat, was passiert in der Erstreaktion, so diese Gut-Feelings, ja. Ganz spannend.
Sehr spannend, wunderbar. Danke für
Vor dem Denken, weil Sie das jetzt heute mehrmals schon, genau dieses Zitat, ich glaube, sein Buch heißt sogar so, Vor dem Denken. Ja,
und das ist eben das, was die Reaktanz dankenswerterweise, ich nenne das ja Trüffelschweinkompetenz, den Dreck, also es gehört dazu, nicht ich muss, sondern es gehört dazu, dass ich den Dreck an die Seite räume und dann eben das Gespür habe, dass darunter was Kostbares ist. Mhm. Und wenn ich jede Fehlleistung so betrachte, Schatzsuche statt Fehlerfahndung, dann komme ich auf neuere Ideen und auf innovativere Ideen, weil dahinter steckt immer ein Geschenk. Bisschen ungünstig verpackt, als da, wo ich nur den Brillanten vom Silbertablett nehmen brauche. Sondern das Wunderbare ist, dass bei dieser Art von Geschenk ist es wichtig, das Umnutzen zu erlernen.
Frau Thomas, mir drängt sich gerade eine Frage auf. Im Grunde sprechen wir jetzt ja gerade über diesen einen magischen Moment, über diese Sekunde, bevor ich in den nächsten Schritt gehe in der Kommunikation. Also es ist irgendetwas geschehen, jemand hat etwas gesagt, in mir reagiert der Organismus, also der Körper agiert bereits, Muskeln spannen, die Schilddrüse schwillt an, der Hals wird dick, der Bauch wird hart, was immer es ist. Und das führt, wenn ich nicht aufpasse, so ist ja im Grunde unser Gespräch, dann führt mich das automatisch zu einer Reaktion, die 1:1 dem Angebot entspricht. jetzt stellen sich für mich grundsätzlich, also das ist auch in meinem Coachings ein zentraler Punkt, die Frage, wie erlange ich die Selbstführung wieder? Wie geht das eigentlich? Also wie entziehe ich der Umgebung, die mich ja ununterbrochen beeinflusst und in mir ununterbrochen Autopilot gesteuert gewissermaßen Handlungen, Sätze, Gedanken hervorruft. Wie unterbreche ich diese Reizreaktionsthematik, gewinne für einen kurzen Moment die Oberhoheit über die Situation, um mich dann neu zu entscheiden. Was ich dann tue allerdings, das braucht wieder ein Know-how. Da muss ich wissen, was tue ich als nächstes, wie formuliere ich es, wie sage ich es. Aber wie geht es, also was
Pattern Interrupt, ich kriege den.
Was erinnert mich sozusagen daran, dass es an der Zeit ist, diese Reizreaktionsmechanismus zu unterbrechen. Wir waren jetzt gerade beim Körper, der etwas meldet. Und mir ist in Ihrem Buch etwas aufgefallen, da habe ich gedacht, das spreche ich an. Sie haben so eine schöne Situation beschrieben. Sie beschreiben das so toll in Ihrem Buch. Sie kommen in einem Vortragsraum. Sie wissen, das ist eine heikle Situation. Der ist wie üblich aufgebaut. Vorne soll die Vortragende stehen. Da sind so Schulreihen aufgebaut. Und Sie denken sich, nein, so wird das eskalieren. So ist die Reaktanz schon vorprogrammiert. Und Sie haben den Raum verändert. Meine These dahinter ist, warum ich Sie frage, ist, dass ich sehe es sehr deutlich in der Praxis, dass sobald Menschen einander gegenüber sind, also frontal von der räumlichen Psychologie her gesehen, einander frontal gegenüber sind, ist das Übertragen von Körpermustern über die Spiegelneuronen besonders dramatisch. Also da ist die Wirkung von anderen auf uns besonders stark. Und aus dem auszuweichen, Sie haben das Dreieck in unserem ersten Gespräch schon erwähnt, in den Schulterschluss zu gehen oder quasi eine räumliche Situation zu inszenieren, wo ein Dreieck entsteht zwischen mir, den anderen und dem Thema, ist ein Lösungsansatz. Welche Möglichkeit sehen Sie auch am Setting zu erkennen, dass eine reaktanzerzeugende Situation gerade entsteht oder entstanden ist?
Das ist ein super zentrales Thema. Bin immer noch dabei, ein Buch über meine Setting-Erkenntnisse zu schreiben.
Super.
Weil das nämlich eine Lebenswende für mich bedeutet hat. Soll ich mal eben die Situation erzählen, wie das zustande gekommen ist?
Ja, bitte, wunderbar.
Das war jetzt eine zweigeteilte Frage. Oder die erste Frage war Pattern, also wie schaffe ich diese Unterbrechung? Wie schaffe ich die Reaktion zu unterbrechen, die automatisierte? Und das zweite war die Setting-Frage, oder?
Ja, richtig. Also das Unterbrechen geht für mich durch die 7 Optimierhaltungssätze. Ich sage mir dann innerlich sofort, zulassen statt zumachen, addieren statt konkurrieren, verwerten statt bewerten, umnutzen statt runterputzen, interessiert mich statt kenne ich, A ein Fehler statt O ein Fehler, weil shit happens immer und dumm ist Dünger, weil falsch machen als Mist fruchtbar, kompostieren ist der Weg, um Fehler zu einer wichtigen Quelle von Erfahrung zu machen und als einen Schlüssel zu Innovationen zu nutzen. Und diese chinesische Methode, kopieren zum Kapieren und dann kompostieren beim Komponieren, ist sozusagen der Ausweg. Mhm. Das heißt, wenn ich entweder mir einen Lieblingssatz aussuche, den ich dann benutze, oder dass ich mir die ganze Kaskade einmal runtersage. Es gibt auch Leute, die haben sich das oben aufs Handy drauf gemacht und immer wenn sie einen Hals kriegen, gucken sie auf das Handy und nehmen dann einen dieser Sätze. Das hat auch was mit innerer Gestimmtheit zu tun. Dann ist das der erste Weg, um mich sofort in eine andere Stimmung zu versetzen und nicht mehr reaktant zu werden. Und das zweite ist eben, dass ich diese Antwortsätze, diese Codesätze, die Schlüsselsätze benutze, die dann sofort die Situation entspannen und auch mein Gegenüber aus der Reaktanz befreien, weil die Reaktanz.
Ja, die sind für mich tatsächlich die Highlights. Also ich muss wirklich sagen, also von dem ganzen Buch, diese Sätze, das ist das Beste, glaube ich, fast. Ja.
Das ist ja auch die Struktur, ne? Also die Geschichte ist ja die, dass ich vom Deutschlandfunk interviewt wurde über das, was ich so gelernt habe. Und dann hat der Reporter zu mir gesagt, sind Ihnen denn irgendwelche Weisheiten begegnet? Ich sage, ja, ich habe 7 Sätze, die mein Leben verändert haben. Dann sagt er, können Sie die auch sagen? Ich sage, ja, dauert 20 Sekunden. Dann habe ich die gesagt und am Nachmittag hat mich ein Verlag angerufen und gesagt, wir haben im Autoradio die 7 Sätze gehört, können Sie nicht ein Buch über die Entstehungsgeschichte dieser 7 Sätze schreiben? Und das ist die Struktur, dieses Buches, von dem jetzt die Rede ist. Und da gehört aber dazu, dass ich dann auch noch die 7 Antwortsätze dazu kenne, damit ich weiß, wie reagiere ich dann so, dass ich insgesamt die Situation von der Reaktanz befreien kann. Weil dann kann ich erst das Fruchtbare und Unnutzende daran richtig zur Geltung kommen lassen. Das
wollen wir die Antwortsätze noch einmal mitgeben? Die waren so wichtig.
Ja, kann ich machen. Also soll ich dazu die Geschichte noch mal von dem Didi Hallervorden erzählen?
Gerne, weil wir wissen ja nicht, wer alle beide Episoden gehört hat. Ja.
Außerdem schöne Geschichten ist ja möglich auch doppelt zu hören.
Immer, ne? Ganz genau.
Ja. Meisterschaft entsteht durch Wiederholung und Vertiefung laut See. Also Didi Hallervorden fährt sowohl als Unternehmer wie auch als Schrotthändler in 2 Rollen in den unterschiedlichen Autos, fahren die auf der Kreuzung ineinander. Der Schrotthändler ist schuld, der Unternehmer weiß, der kann das nicht bezahlen, hat aber eine unnutzende Idee und denkt, wunderbar, der kann mich dann im Unternehmen vertreten, weil er ja so aussieht wie ich. Und dann kann ich mit meiner Geliebten 3 Wochen in Ferien fahren. Dann sagt der Schrotthändler, das kann ich doch gar nicht. Doch, sagt der Unternehmer, Sie brauchen dafür nur 3 Sätze. Bei Ratlosigkeit sagen Sie, ich brauche mehr Details. Für Zeitgewinn sagen Sie, schreiben Sie das auf, ich beschäftige mich später damit. Und im Konfliktfall sagen Sie, das ist jetzt Ihre Meinung. Und dann kommt der Schrotthändler dann am Montag in die Firma und dann sagt der Portier, guten Tag, Herr Direktor, hatten Sie ein schönes Wochenende? Sagt er, schreiben Sie das auf, ich beschäftige mich später damit. Erst noch richtig lernen. Also die 3 Sätze sind gar nicht so übel. Aber die richtigen Reaktanzsätze zum Verändern sind eben Kopieren durch Kapieren. Zum Kapieren ist, dass ich aufnehme und umsetze, wenn irgendjemand recht hat. Dann sage ich, okay, ich kümmere mich, Punkt. Dann zulassen statt zumachen ist, okay, ich habe verstanden, was nicht einverstanden heißt, aber sofort die Situation entspannt. Konstruktiv addieren geht so, dass ich sage, ja, wie geht's noch besser? Mhm. Immer arbeiten, wie es noch besser geht. Und es gibt nie einen Stillstand, sondern nie ist übrigens, und immer ist auch die Vokabeln, die ich erkannt.
Nie, ja, genau, immer und nie.
Ja, genau.
Das darf ich auch mal hervorheben. Also Sie sind ja wirklich schon auch lang in Ihrem Feld unterwegs. Es ist ja unglaublich, was für Erfahrungen Sie mitbringen. Und Sie entwickeln nicht nur sich immer weiter, sondern helfen auch anderen Menschen auch weiter, sich weiterzuentwickeln.
Ja, seit 1980 mache ich schon Coaching, als niemand das Wort kannte.
Ja.
Lernen musste, was das war. Weil ich festgestellt habe, wenn Sie so früh, ich bin ja mit 21, habe ich schon beim Rundfunk angefangen und zwar direkt beim Höchsten, was ich damals als Frau werden konnte, nämlich Moderatorin des Morgenmagazins im Hörfunk, als der Hörfunk noch so viel wichtiger war als das Fernsehen, das damals nur Testbild sendete. Und dann habe ich also gemerkt, dass wenn Sie so früh so hoch geraten, ist das Eis ja dünn und Sie machen dauernd reaktant. Mhm. Habe ich gemerkt, ein Stuhl mit 5 Beinen kann nicht umfallen. Und dann habe ich mir 5 berufliche Beine zugelegt, sodass ich mich unabhängig und frei fühlte und die Beine sich auch noch gegenseitig befruchtet haben. Und das war ein großer, großer Gewinn für mich selber und hat mich auch mir dazu geholfen, dass ich weniger reaktant wurde.
Ne? Ja. Kannte Sie Vera Birkenbiel damals?
Ja, kannte ich auch, ja.
Ja, ich habe ja lange Jahre mit der persönlich auch gearbeitet noch. Ja,
ja, ich habe sie mal in ihrem wunderbaren Wohnwagen besucht. Mhm. Und sie war eine wirklich sehr beeindruckende Person, aber die natürlich total in ihrer Besonderheit auch reaktant machte. Ne?
Sie war auch selbst sehr reaktant. Sie war ja tatsächlich autistisch, also Asperger-Autistin und insofern herausfordernd in der Kommunikation, sage ich mal so. Und sie hat genau diese Schwäche die zu ihrer Stärke gemacht.
Ja.
Dieses Autistische, sich komplett in ein Thema verhaken und da zum ultimativen Experten zu werden. Und dann auch eben das, was Sie auch so wunderbar schaffen, diese zum Teil hochkomplexe Materie, mit der sie sich befasst hat, in einfache Metaphern zu verpacken, damit es auch der oder die typische Nicht-Studierte verstehen kann.
Ja, ja? Das ist wahr. Also sie war schon eine große Könnerin. Ja. Also konstruktiv addieren, ja, wie geht es noch besser, ist wie die Jesuiten das schaffen, dass sie der herausgehobenste Orden waren. Dann dialektisch verwerten ist ja, was spricht dafür, was spricht dagegen. Und das ist was Wunderbares, eine Runde zu machen und das Team immer beides sagen, sodass der Ehrgeiz darin geht, sich intelligenter zu äußern und nicht wer gewinnt jetzt das Spiel hier. Dann das optimierende Umnutzen, ohne sich zu rechtfertigen, mit ja, kläre ich. Ne, wenn ich was gefragt werde, wo ich keine Antwort drauf weiß, einfach ja, kläre ich. Bitte geben Sie doch mal Ihre Mailadresse, Sie kriegen dann eine Antwort.
So wie beim Didi Hallervorden, schreiben Sie sich auf. Ja,
ja, so, genau so. Ja. Ja. Dann, das interessiert mich bei Delegationen. Das heißt, da gehört immer dazu, dass ich mal den Bundespräsidenten Köhler beraten habe, wie seine Besuche in der Region fruchtbarer werden, als dass sie nur mit einem Foto mit ihm aufhören. Und dann habe ich dann in der Reise in die Oberlausitz die Gruppe begleitet und habe dann eben erlebt, wie dann so ein Löber in der Oberlausitz kam und sagte, in Weißwasser, Herr Bundespräsident, bei uns sind immer so große Löcher im Asphalt, dass unsere ganzen Trabis kaputt gehen. Wenn jetzt der Bundespräsident gesagt hätte, ja, kläre ich, hätte er den für verrückt erklärt und hätte sich auch nicht ernst genommen gefühlt. Und daher ist seit dieser Zeit, gibt es hier den Chefsatz oder den Chefinnensatz, ja, das bearbeitet XY und wird berichten. Und das ist glaubwürdig dann. Und bei Feedback und Kritik, das optimierende A statt O, wunderbar, ein Zaubersatz in echt. Ja, ich werde darüber nachdenken. Er bedeutet, dass Sie komplett stressfrei in jedes Kritikgespräch gehen und dann sich einfach nur anhören können, was das Gegenüber zu sagen hat. Und dann sagen Sie diesen wunderbaren Satz. Und er führt immer dazu, dass keinerlei Reaktanz entsteht und Sie auch völlig angstfrei sein können. Und dann überlegen Sie eine reaktanzfreie Antwort, die zur Lösung beiträgt. Und zwar so lange, bis eine wirkliche Lösung gefunden ist im Konsens.
Ich komme gern noch einmal zurück auf Ihre Erfahrungen als Journalistin und als Moderatorin. Ich lese, Sie haben ja auch viele Jahre im Rahmen einer Moderationsakademie Journalistinnen und Journalisten trainiert. Das Setting, also die Art und Weise, wie Räume gestaltet sind, wie die räumlichen Zusammenhänge aufgebaut sind, wenn Menschen miteinander kommunizieren, wenn eine Sendung gedreht wird, wenn vielleicht eine Podiumsdiskussion stattfindet oder so wie es heute unsere Zuhörerinnen wahrscheinlich mehrheitlich erleben, wenn man etwas präsentiert, wenn du eine Gruppe von Kunden oder Mitarbeitern hast. Welchen Einfluss spielt denn das räumliche Setting auf dieses Thema Reaktanz? Wo liegen die Gefahren und wo sind Möglichkeiten, etwas besser zu gestalten, damit die Kommunikation gelingt?
Also ich habe vor 25 Jahren die erste Moderationsakademie für Medien und Wirtschaft gegründet und die leite ich seither und die mache ich auch immer noch. Und da ist das Setting eines der ganz zentralen Themen, weil ich da in aller Bescheidenheit Sachen drüber weiß, die sonst noch kein Mensch erfahren konnte, weil die Leute alle nicht 20 Jahre jede Woche 3 Stunden mit 6 Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern ein und dieselbe Sendung gemacht haben und die dazu geführt hat, Meisterschaft entsteht durch Wiederholung und Vertiefung, weil sie werden ja bei Routine entweder blöder oder sie können was schlauer werden, weil die Routine dann erst eröffnet, dass sie tiefer steigen können. Und ich kann ja mal die Auslösersituation erzählen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Soll ich?
Ja, bitte unbedingt.
Es ging um das Thema Rüstung, warum immer weiter gerüstet wird. Und es war mir gelungen, einen der aller berühmtesten Leute Deutschlands einzuladen. Und wenn Sie so einen dicken Fisch an der Angel haben, dann ist es ganz leicht, andere dicke Fische auch zu bekommen, weil dann wollen alle gerne mit dem in der Sendung sein.
Okay.
Und dann ließ der vorher anrufen, sein Büro, und dann sagte die Mitarbeiterin, also er käme gerne, aber er möchte auf keinen Fall neben der Person XY sitzen. Weil das waren immer 2 dafür und 2 dagegen, ne? Ja. Und dann begann die Sendung für mich, war immer vor Ort, immer beim Anschauungsmaterial sozusagen in einem Panzer. Und ja, ich war mit dem besten Schützen und mit dem Kommandanten und mit 3 von der Straße, die nichts mit der Sendung zu tun hatten, saß ich in dem Panzer und konnte dann sehen, wie das funktioniert. Sehr interessant. Und dann stürmte ich dann da raus und sauste beim nächsten Titel über den Platz zu dem Ü-Wagen hin. Und ich denke, mir fallen die Augen aus dem Kopf, weil der allerberühmteste aller Menschen sitzt da schon, obwohl es noch so früh war. und der sitzt seitlich zum Publikum mit dem Blick zum Aufgang auf den Ü-Wagen, der hinten links war. Also völlig absurd. Ich denke, was ist das denn? So schlimm ist das, dass der nicht neben der Person XY sitzen wollte, dass der die nicht mal sehen will. Absurd. Und ich war damals noch so unsicher, dass ich nicht gesagt habe, Herr So-und-so-viel, möchten Sie übrigens wirklich so sitzen oder lässt sich das noch verändern? Ne? Mhm. Und dann blieb der die ganze Sendung, blieb der so sitzen. Und dann im Nachgespräch, ich machte immer eine Stunde Nachgespräch am nächsten Tag, freitags, habe ich zum Team gesagt, sag mal, was war denn da los? Und da war eine ganz neue, total tolle Aufnahmeleiterin, die hatte das aber noch nie gemacht. Ich sage, wie kam das denn zustande? Die sagt, der kam die Treppe auf, ich war so ergriffen, dass ich dem jetzt persönlich gegenüberstehe. Dann hat er mich gefragt, wo er sich hinsetzen soll. Und dann habe ich so eine Hilflosigkeitsgeste mit zwei Händen nach vorne gemacht. Die hieß, keine Ahnung. Und da stand aber ein Stuhl. Und da habe ich dann da drauf gesetzt.
Und ja.
Dann hat niemand mehr sich getraut zu sagen, ist das nicht absurd? Bis dahin war das so, dass jeder, der kam, da standen ausreichend Stühle, auch in einem Halbkreis, sodass sie sich auch ein bisschen sehen konnten und zum Zugpublikum zugewandt. Und dann kamen die darauf und jeder suchte sich einen Platz. Und nach dieser Sendung wurde das strategisch genauestens geplant. Mhm. Dafür, dagegen, dass die erstens meistens wie so ein Strickmuster hingesetzt wurden. Es wurden Regiestühle beschafft und die wurden hinten mit den Namen beklebt. Und dann war der Vorzug, dass ich dann anfing, wenn zum Beispiel ein Thema schwierig war, dass die Leute etwas schwach auf der Brust in der Meinung waren, zum Beispiel Schönschrift oder Sauklaue verrät die Schrift den Schreiber. Da war, in diesen Jahren war das so, dass da keiner mehr graphologische Gutachten anforderte oder so, sondern es war Geschmackssache und es war charakterlich prägnant, wenn jemand durcheinander schrieb oder so, ne? Und nicht, das ist ein guter Charakter, wenn der ordentlich schreibt. Und da waren eben zwei, die waren nicht so richtig stark. Und dann habe ich angefangen, eine neue Entdeckung zu machen. Ich habe deren Stühle mit Armlehne an Armlehne zusammengestellt, sodass die wie ein Ehepaar aussagen. Ne? Mhm. Und nicht eins rechts, eins links, eins rechts, eins links. Mhm. Mhm. Dadurch verstärkten die sich gegenseitig und wurden auch von den anderen beiden, wo diese 10 Zentimeter nicht zusammengerückt waren, wurden die auch sozusagen als geballte Gefahr wahrgenommen oder ne, eine völlige Veränderung. Mhm. Und war die Entdeckung, wie wenig Zentimeter dazu führen, dass es eine komplett neue gruppendynamische Situation gab. Oder einen, der war so ein gefürchteter Womanizer und eine ganz schicke Frau dazu.
Zum Thema Rüstung, finde ich toll.
Die Frau saß links von ihm, dann kam ein anderer und dann kam er. Und dann haben wir dessen Stuhl 10 Zentimeter nach hinten gerückt, sodass der aus deren Blickfeld, dessen Blickfeld verschwand. Mhm. Ja, und schon hörte der auf zu womanizen. Ne?
Mhm. Ja.
Groß.
Mhm. Es ist, wie womanized man? Definition. Hat der alle einfach sie angeflirtet? Oder wie?
Ja, angeflirtet, großartige Gesten, angeplinkt, Sachen gesagt und sowas. Störend, ne? Weil es ging nicht um die Sache, sondern er wollte die beeindrucken.
Wahnsinn.
Also ich höre mit großer Neugier zu. Ich kenne viele dieser Aspekte aus dem Theater. Dort haben wir uns aber im Grunde nie so reflektierend Gedanken gemacht über das, was hier geschieht.
Ja, das habe ich auch vorher nicht und deshalb war das ein großer Umbruch und seit dieser Zeit gibt es bei mir nie mehr Stühle, die irgendwie zufällig irgendwo stehen, sondern sind immer dramaturgisch geplant und es ist enorm, was sie das unbewusste Zueinander von Möbeln und Menschen eine unglaubliche Veränderung erreichen können. Deshalb ist es so wichtig, dass ich dieses Buch nochmal schreibe.
Das wäre jetzt gerade meine Folgefrage gewesen. Wann ist unser Termin fürs nächste Interview, wenn das neue Buch da ist?
Ja. Sobald ich das fertig habe, natürlich.
Also das bedeutet, Sie sind noch in der Schreibe, haben aber einen Verlag oder wie stelle ich mir das vor?
Nein, da habe ich noch keinen Verlag für, weil ich will das erst nochmal so weit, also ich habe das, eigentlich ist die Struktur schon klar.
Ja.
Bin mir noch unsicher, ob ich das eben mit einem Avatar von KI mache oder ob ich das mit völlig neuen Mitteln auch noch Leben rufe und auch zeige, was da alles möglich ist. Und dass ein Buch, die Leute kaufen ja keine Bücher mehr, das ist ja das Doofe, ne?
Ja, kommt auch von in welchem Feld. Also ich würde sagen, dass das Trainer oder Coaches, die sich da weiterbilden wollen, immer noch so Belz Verlag, Jungfernmann Verlag, da gibt es schon noch Bücher, die gekauft werden. Ja,
ich hoffe ja auch sehr, und zwar nicht einfach, weil damit es verkauft wird, sondern die Erfahrungen über Reaktanz lassen sich eben nur entweder mit dem Hörbuch oder mit dem Lesebuch lassen die sich eben nur weitergeben. Ne?
Ja, ist so. Ist so, ja. Wenn wir noch einmal auf das Kernthema der zweiten Episode eingehen wollen, wir haben jetzt für das Single-Setting, also ich mit mir ganz alleine, ja. Und wir haben die sieben Sätze angeschaut und die sieben Reaktionen, also Antworten auf die Sätze. Gäbe es noch eine zusätzliche Intervention, die wir für uns selber nutzen sollten können?
Ja. Also das tiefer zu beleuchten gehört zum Beispiel mit dazu. Da gibt es nämlich vier Methoden. Und zwar das eine ist, ich habe selbst Mist gebaut. Da habe ich die Geschichte dazu, dass immer eine Frau ins Coaching kam mit einer super teuren Crepe-de-Chine-Bluse, wie ich mit Fachfrauenblick sofort durchschaute. Und ich hatte so ein ganz süßes kleines Blümchen da oben am Schlüsselbein so ungefähr. Und gucke da drauf, sagt die zu mir, Sie können ruhig gucken. Das ist meine teuerste Bluse, da habe ich einen Fettfleck gemacht und der ist in der Reinigung nicht rausgegangen. Dann habe ich ein Edding genommen, habe jetzt diese Blume darauf gemalt. Jetzt sagen alle, was ich für eine schöne Blume da habe. Und seit dieser Zeit, ich mache ja auch Lesungen zu meinen Büchern und dann mache ich das so, wenn ich hinterher Bücher signiere und dann sagt einer, er heißt Schmidt und ich schreibe das mit DT irrtümlich und der schreibt DT. Dann frage ich den immer, ob ich ein Blümchen daraus machen darf. Und dann freuen die Leute immer, dass ich mich verschrieben habe, weil sie kriegen dann noch ein Blümchen.
Blümchen, dazu. Super.
Ja. Also aus jedem Blümchen ist die eine Strategie zum Lösen lernen mit Umnutzmethoden. Die zweite Methode ist, Schrott zu Steigbügeln machen. Das heißt, wenn ein Pech oder irgendwas passiert, dass ich dann was Neues daraus kreiere. Und da gehört die Geschichte von Herrn Lind angeblich dazu, den Schokoladen-Lind, der als letzter in seiner Fabrik war. Und dann ist er übers Wochenende weggefahren und kam am Montag wieder und hatte vergessen, die Rührmaschine auszustellen. Und dann verdirbt die Schokolade, wenn sie überrührt wird. Wollte er gerade dieses teure Zeug wegschmeißen, dann hat aber der Himmel ihn dazu gebracht, dass er seinen Finger da reingesteckt und daran geleckt hat. Und das war die Sekunde, in der die conchierte Schokolade, wie hieß sie dann vornehm, die Eisschokolade oder Konfektschokolade, die schnell schmelzende, erfunden wurde. Ne, also ein Segen für.
Ich dachte, er hat LSD entdeckt. Nein, das war wer anders.
Ja, genau. Oder wie,
ist das vergleichbar mit Dung zu Dünger?
Nein, also Dung zu Dünger ist noch anders, da passiert was richtig Beschissenes.
Ja.
Da ist eben die Geschichte von dem Fleming von Interesse. Der war in Ferien gefahren und hatte seine Petrischalen nicht gewaschen. Und dann waren die alle voll mit Schimmel, ganz schrecklich.
Ja.
Und dann hat er die nicht weggeschmissen, weil er hat dann hingeguckt und hat gesehen, dass der Schimmel seine Bakterien weggefressen hatte. Und das war die Sekunde, in der das Penicillin entdeckt wurde.
Wow.
Das heißt, Dung zu Dünger ist richtig, dass das Eklige mit dazu gehört. Ne?
Ah, okay, weil das bei den Steigbügeln nicht der Fall sein muss.
Ja. Nein, beim Steigbügel ist es einfach nur eine Fehlleistung. Ne?
Ja.
Und dann gibt es eben noch aus jeder Verletzung wie eine Auster eine Perle machen. Ich zum Beispiel bin ein wunderbares Beispiel dafür. Ich habe ja dieses Schalke 05 gesagt beim Sportstudio, was mir eine lebenslange Berühmtheit eingebracht hat, weil ich wie ein Schlossgeist nicht zur Ruhe komme.
Also für diejenigen, die jetzt nicht in dem Feld zu Hause sind, es gibt einen Fußballverein, der heißt Schalke 04 und sie hatten in einer Moderation einmal von Schalke 05 gesprochen, was dann die Bild-Zeitung irgendwie 18 Tage später gemeint hatte, auf die Titelseite zu bringen, weil die noch eine Fehde mit ihnen am Laufen hatte.
Ja, weil die hatten die Fehde mit mir am Laufen, dass ich wirklich eine meiner wirklich tapferen Leistungen im Journalismus war, dass die zu meiner zweiten Sendung bereits einen Verriss in der Zeitung hatten, der mir aus der Zeitung selbst whistleblowed wurde, sodass in die Sendung.
Also dieser Verriss, ja. Da muss man sagen, der war schon fertig geschrieben, bevor die Sendung ausgestrahlt war. Das war ja das Spannende.
War schon um 9 Uhr abends am Kiosk zu kaufen. Die Sendung begann erst um 9.45 Uhr. auftreten konnte, können Sie sich auch bei YouTube angucken. Ich konnte also schon mit der Zeitung auftreten und vorlesen, was in dieser Zeitung an Verriss stand. Und das war damals sehr mutig, weil alle haben gesagt, leg dich nicht mit denen an.
Nicht, leg dich nicht mit der Bild-Zeitung an.
Ja. Und dann haben die dann 18 Tage nach dem Versprecher das auf der Seite 1 getitelt. Und dadurch ist diese Legende entstanden, die bis heute lebt, dass ich das gesagt hätte und dann da rausgeflogen bin, obwohl ich noch anderthalb Jahre weiter moderiert habe, bis ich beim WDR festangestellt wurde. Ne?
Aber wie heißt es so schön, es gibt keine schlechte PR.
Ja, das ist any kind of...
Wobei das mit dem Dreck und der Perle ist ein schönes Muster. Ich meine, das war ja bei mir auch ähnlich. Also ich habe aus meinem Leid in meinem Leben, das ich erfahren musste, ist ja bei mir dieses große Projekt Lernen der Zukunft entstanden, wo jetzt Millionen von Menschen meine Geschichte mitverfolgen können und eben den schönen Weg auch sehen, dass man auch aus der dunkelsten Zeit wieder was Schönes basteln kann.
Das müssen Sie mir mal schicken, weil ich jetzt nicht weiß, wovon Sie reden.
Okay, nein, mein Projekt Lernen der Zukunft, das ja mit Vera Birkenbiel damals ins Leben gerufen hatte, ist dadurch entstanden, dass bei mir meine Familie relativ früh verstorben war und ich dann alleine auf der Welt gelandet war und nicht mehr gewusst habe, wie ich das Leben weiterleben soll. So, also wirklich ganz am Boden seiend. Und über Vera Birkenbiel, die mir damals eben die mehr oder weniger Coaching-Intervention, würde ich im Nachhinein sagen, mitgegeben hat, ja, dann findest du doch raus, wie das funktioniert mit dem guten Leben. Ja? Weil ich gesagt habe, wie soll jetzt jemals noch gutes Leben funktionieren? Es ist, alle Menschen sind tot, die mich geliebt haben, die ich geliebt habe. Wie soll jetzt da jemals noch was Schönes draus entstehen? Ja, dann sagt sie, ja, find's raus und nimm die Leute mit. Ja,
ja, das,
und
ist
das, war das, das war der Start von diesem Lernen der Zukunft-Projekt. Und ich bin losgezogen, habe Bücher gelesen, habe hunderte an Experten interviewt, genau zu diesem Thema. Ja?
Das ist aus jeder Verletzung eine Perle machen.
Mhm. Ja. Mhm. Und das schauen mittlerweile Millionen von Leuten an und das hilft ihnen auch sehr. Und es ist eben wunderschön, das zu sehen, was mein Leidensweg oder mein Genesungsweg in Anführungszeichen anderen Menschen so sehr helfen kann.
Top. Ja. Congrats. Ja. Werde ich mir genauer angucken. Bitte schicken Sie mir einen Link.
Sehr, sehr gerne, ja.
Ja.
Mhm.
Ich lerne so gern.
Dann sind Sie bei mir richtig, ja. Ja, absolut, absolut. Haben wir noch eins offen? Wir waren jetzt bei der Perle, die Perle war das Letzte, gell, von den Vieren.
Also ich würde noch eine Sache sehr wichtig finden, nämlich ich fand das für mich eine richtige Entdeckung, dass ich unterscheiden gelernt habe zwischen Monaktion, also professionell mit mir selbst sein, und Koaktion, professionell mit anderen sein. Und das für mich ein ganz bedeutender Ansatz, und ich erinnere mich, ich habe zum Beispiel ein ganz tolles Interview bekommen vom Rektor von St. Gallen. Der hat mich für die Zeitschrift für Organisationsentwicklung hat ein sehr schönes Interview mit mir geführt, und dann haben die mir das erst rausgestrichen, weil die das nicht kannten. Das ist so eine fremde Art des Denkens, dass dieser professionelle Umgang mit sich selber wirklich eine ganz eigene Kompetenz ist.
Mhm. Und das Monaktion nennen Sie
Monaktion das. Monaktion und Koaktion, genau.
Spannend.
Und die sind eben, also hier zum Beispiel bei diesen...
Gehen Sie gerne ein bisschen darauf ein, auf diese Monaktionsgeschichte, das hört sich sehr spannend an.
Ja, das ist es auch. Also das heißt, das Setting gehört zum Beispiel in die Monaktion, dass ich nicht Stühle einfach nur hinstelle. Ne? Und es gehört eben auch, die 7 Sätze in den Antworten gehören in die Monaktion. Also beziehungsweise die gehören in die Koaktion, die Haltungssätze gehören in die Monaktion. Und dadurch kann ich eben eine richtige Veränderung erreichen. Und das Durchschauen, wie sehr das so ist, dass ja, wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie alleine rudern, wie die Ägypter das schon mal angefangen haben, die haben ja schon Stand-up-Paddling gemacht, ne? Dann ist das eine völlig andere Kompetenz, als wenn Sie im Ruderboot mit allen anderen zusammen rudern. Und Sie brauchen 2 verschiedene Toolboxen für die Monaktion und für die Koaktion. Und das besser zu lernen, wie das funktioniert, und da zu wissen, dass zum Beispiel in der Koaktion ist es wichtig zu durchschauen, diesen wunderbaren Satz, da gibt es diesen Geierbaum aus einer amerikanischen Karikatur. Da sitzt oben ein Geier und dann auf den nächsten Stufen sitzen 2 Geier und dann 4 und dann immer mehr. Und dann steht da drüber, when top-level guys look down, they only see shit, weil nämlich die von oben immer scheißen, ne? Und die anderen kriegen das auf die Schulter. Und when bottom-level guys look up, they only see assholes. Also wenn die von oben nach unten gucken, sehen sie nur Shit. Und wenn die von unten nach oben gucken, sehen sie statt Essen Assen nur Arschlöcher. Und das ist wichtig. Und in der Monaktion bedeutet das auch, dass zum Beispiel ich erkenne, dass jede Gruppe eigentlich wie so ein Zoo funktioniert. Und da sitzen immer strukturell typische Rollenmenschen sitzen da drin. Also es gibt immer einen, der bissig ist, einen, der positiv ist, ist ein Affen, der schon alles gewusst hat, ein Breitmaulfrosch, der ewig labert, ein Reh, das immer die Klappe hält, ein Igel, der alles ablehnt, ein Nilpferd, das uninteressiert ist, eine Giraffe, die sich aufspielt und ein Fuchs, der ausfragt. Und das Witzige ist, warum sind diese Rollen strukturell in Gruppen, die nicht strukturiert sind und keine Rituale haben, warum sind die immer vorhanden? Weil jeder Mensch, und das gehört zur Monaktion, den ganzen Zoo in sich trägt.
In sich trägt, genau. Das innere Team, sagt dann der Schulz von Thun. Ja, ganz genau. Also immer das im Inneren.
Ja, ganz genau. Derjenige, der eben in einer normalen Gruppe bissig ist, der mutiert eben, sobald er unter Vorgesetzten ist, mutiert er unter Umständen zum scheuen Reh. Und dieses Erkennen, dass ich den ganzen Zoo in mir habe und dass ich Hilfestellungen brauche und Erkenntnisse über die Reaktanz, damit ich das verändern kann, das finde ich ganz besonders bedeutend. Und dass dazu eine Struktur gehört, nämlich dass es immer ab der fünften Person kippt.
Ja, die Uhr, die hässliche Uhr.
Ja,
sagen Sie das Beispiel, ja.
Ja, genau. Also ja. Total wichtig, dass ich erkenne, wenn ich in einer Gruppe was frage, wie wäre denn jetzt da und da hinzufahren, ne, oder das und das zu machen, und dann äußern sich die Ersten vielleicht etwas vorsichtiger oder so. Also es kann auch sein, wenn der Erste direkt so sagt, das ist ein total scheiß Einfall, dann wird auch schon der Zweite reaktant oder der Dritte. Aber wenn das so normal läuft und die Leute nähern sich so ein bisschen vorsichtig oder freundlich, wenn sie was zu sagen haben, dann können sie Gift darauf nehmen, dass die fünfte Person sich ändert. Mhm. Oder zu jedem Thema dieser Welt immer drei Fraktionen entstehen, auch in ihnen selber. Mhm. Das Wir haben immer jemand, der dafür ist und immer jemand, der dagegen ist und immer einen, der sagt, naja, da ja.
Ambivalent reagiert. Also im Grunde sprechen wir jetzt so in meiner Diktion über Selbstführungskompetenz. Also um die Fähigkeit, die eigenen Empfindungen wahrzunehmen, die eigenen Gefühle überhaupt mal wahrzunehmen, um dann erst im nächsten Schritt darauf reagieren zu können und dann zu schauen, wie bin ich? Wie will ich es haben in mir und welches Ziel habe ich in der Kommunikation?
Ja, also bei mir heißt das ja Wirkungsbewusstheit und Verantwortung.
Ja.
Das heißt, ich übernehme die Verantwortung für die Gefühle, die ich bei anderen Leuten auslöse. So, die Nachrichten, die haben null davon. Ne? Die machen den ganzen Tag denselben Scheiß, die vergrößern die Angst der Menschen, die besorgen dafür, dass kein Mensch sich mehr einmischen mag, weil die Depression immer größer wird und die reden so lange über den Atomkrieg, bis wir den haben.
Bis wir den haben, ja.
Das ist einfach das Furchtbare daran, dieses Wirkungsbewusstsein. Das Schlimme ist, kein Mensch weiß was über die eigene Wirkung. Ich brauche Außenspiegel, um zu wissen, wie wirke ich, und zwar nicht nur, was ist alles schrecklich an mir, sondern was ist hilfreich, was ist konstruktiv, was nützt und was sorgt dafür, dass es mehr Entwicklung gibt.
Also ich liebe Sie allein schon für diesen Satz mit der Verantwortlichkeit. Denn gerade so aus den verschiedenen Psychotherapieströmungen heraus gibt es ja auch dann den Satz, der Empfänger ist selbst verantwortlich für das, was er tut mit dem, was auf ihn zukommt. Das kann man so sehen, aber dabei wird glatt negiert, dass jeder Mensch auf den anderen eine physiologische Auswirkung hat. Und Reaktanz ist ja eine körperliche Auswirkung, die wir in den anderen erzeugen, unwillentlich und auch unwissentlich. Und genau deshalb ist es so wichtig, sich der Verantwortlichkeit, der Verantwortung bewusst zu machen, die wir haben, mit unseren Worten, mit unseren Handlungen und auch allein schon mit der Entscheidung, wo stelle ich mich hin?
Mit unserem Sein eigentlich schon,
ja.
Mit unserem So-Sein.
Wie wir sind und wo stelle ich den Stuhl hin? Also das ist eine Verantwortung, die wir haben, weil es eine Auswirkung hat. Und wenn ich es nicht weiß, dann tappe ich im Dunkeln und dann nehme ich meine Verantwortung, nicht wahr? Also die Selbst...
Da sind wir ja schon fast wieder bei dem Selfcare-Thema. Ja. Also in dem Moment, wo du dich um dich selber kümmerst und um deine eigenen Themen, wenn du die aufräumst, dann tust du im Prinzip der ganzen Welt was Gutes.
Ja, ja, ja.
Wenn du den Kreis ganz groß
ziehst. Es ist so spannend, Frau Thomas. Ich merke gerade, wenn wir... also im Grunde erscheint es mir jetzt so, als würden wir jetzt gerade erneut beginnen, in große Themen einzusteigen. Der Zeitmesser hier bei der Aufnahme unserer Podcast-Episode zeigt mir 44 Minuten 30 Sekunden. Das ist wunderbar, das ist ganz wunderbar. Aber ich denke, es lohnt ganz kurz mal den Deckel drauf zu tun und uns gerne bei anderer Gelegenheit neu zu vereinbaren.
Darf ich noch, Frau Thomas? Erstens, herzlichen Dank überhaupt, dass Sie sich dem Thema widmen. Also das Thema der Reaktanz, dass es da überhaupt ein Buch dazu gibt, das ist schon einmal so unglaublich wertvoll. Wir haben ja davor schon telefoniert miteinander, dass ich tatsächlich sehr begeistert von Ihrem Zugang bin und dass Sie sich damit befassen. Und ich möchte Ihnen gerne noch im Finale des heutigen Gespräches, ich wünsche mir gerne weitere, im Finale des heutigen Gespräches Ihnen noch die Möglichkeit geben, uns was mitzugeben, was Ihnen auch noch am Herzen liegt, wo Sie sagen, das ist das, was bisher am wenigsten vielleicht beachtet wurde in meinem Buch oder in meiner Arbeit. Und das würde ich gerne noch den Zuschauern oder Zuhörern und Zuhörerinnen draußen mitgeben.
Also ich würde Ihnen gerne den Außenspiegel geben, wie schwierig das ist, dieses Wertschätzende zu verbreiten und auszuhalten und dass Leute sich daran nur erfreuen können, ohne Neid und Eifersucht zu erzeugen. Weil das ist total wichtig, dass Menschen überhaupt mal erfahren, was das Schöne und Interessante an ihnen ist. Machen Sie mal in Ihren Gruppen eine Runde und sagen Sie mal von Ihrer linken Nachbarn oder Nachbarin, was Ihnen besonders gut an dem Menschen gefällt, spontan. Dann merken Sie mal die Bauchtänze, die dann passieren, weil Leute weder das gut sagen können, noch dass sie es aushalten, dass es ihnen gesagt wird. Und da einfach Strategien auch zu vermitteln. Ich war mal in New York in einem großen Hochhaus und da war ich im Aufzug und dann ging die Aufzugtür auf und dann kam eine Frau mit einem rattenscharfen Pullover rein. Der war so toll, dass mein Hirn, bevor es gedacht hatte, sagte mein Mund, boah, was ist das für ein toller Pullover auf Englisch. Und dann machte die nicht das, was ich immer dann machte. Ach, den habe ich schon länger, da ist auch ein Fleck drauf, war nicht so teuer oder irgend sowas, redete ich dann. Ne? Dann strahlte die mich an und sagte, thank you, I like it too. Und dieses Wertschätzen, dieses Annehmen von Menschen lernen und das zu verbreiten, das gehört nämlich mit zur Reaktanz, weil auch das immer diese Balance bedeutet, was zu viel ist, ist zu viel und dieses Gespür füreinander zu entwickeln. Und Sie haben beide so freundlich und herzlich über das Buch geschrieben, das hat mein Herz sehr gewärmt und es freut mich sehr, dass Ihnen auch die Bedeutsamkeit des Themas ganz offenkundig ist. Und deshalb bin ich gerne dabei gewesen und würde auch gerne mit Ihnen zwei Sachen noch sagen. Erstens, wer das Buch beim Verlag bestellt, bekommt es billiger. Und bei Audible kriegt man im Moment das Buch sogar, das Hörbuch umsonst, da lese ich Ihnen das vor. Und das andere ist, dass es so wichtig ist zu erkennen, dass es die Welt im Moment voller Reaktanz ist. In Bezug auf die Kriege, auf das Klima, auf alles. Und da zu sehen, wie bedeutend das ist, die Struktur davon zu durchschauen, um nicht mehr Opfer davon zu werden, sondern es umnutzen zu können und zum Besseren zu werden. Und dazu würde ich Ihnen auch gerne noch mal irgendwann mit Ihnen darüber reden, dass ich ja dieses Buch über den Urin geschrieben habe. Und da gibt es eine neue Entwicklung, da möchte ich Sie und Ihr Publikum noch einladen. Gucken Sie mal bei YouTube. Gibt es Wissen vor 8 Urin in der ARD? Da macht meine Kollegin Anja Reschke wunderbar, zeigt die, wie sich aus Urin Elektrizität und Handy strömt. Mhm. Mhm. Und ich träume von einer Nespresso-Maschine im Badezimmer, wo alle kleinen Geräte mit der eigenen Energie betrieben werden können. Und das ist ja ein riesen Reaktanzthema, weil die Leute sich so ekeln, dass sie sich nicht mehr damit beschäftigen mögen. Sodass Sie irgendwann mögen, würde ich Ihnen da auch gern eye-opening und völlig verblüffende Dinge darüber erzählen können, weil ich ja
So wie ja auch die Insekten, das Insektenmehl, was wir vorher gehabt haben, oder die Insektenriegel wahrscheinlich sehr, sehr viel zum Weltklima beitragen könnten, wenn wir stattdessen keine furzenden Kühe mehr hätten.
Ja, wunderbar. Ganz wunderbar. Ja, Blindwiderstand. Dieses Wort, das viele von euch, das du, wenn du heute zuhörst, unter Umständen überhaupt noch nie gehört hast. Reaktanz, man kann es nicht oft genug aussprechen. Ein sehr vielfältiges Phänomen, das offensichtlich unsere Kommunikation, aber auch unser Dasein in ganz hohem Ausmaß beeinflusst. Liebe Carmen Thomas, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, für Ihre Gedanken. Machen Sie es gut, schreiben Sie weiter, wir bleiben neugierig und wir begrüßen Sie ganz sicher irgendwann in der nächsten Zeit wieder in unserem schönen Podcast. Und euch da draußen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch gefällt, was wir tun, ihr wisst schon, dann wäre es wunderbar, wenn wir bei allernächster Gelegenheit ein paar Sterne und ein paar Bewertungen mehr sehen. Das freut uns und weist vielleicht den einen oder die andere darauf hin, dass es hier einen Podcast gibt, der dazu verhilft noch.
Darf ich eine Anregung geben?
Ja, gerne.
Ladet die Leute lieber zum Verwerten als zum Bewerten ein.
Zum Verwerten. Also verwertet unseren Podcast mit Sternen.
Sehr gut. Euch schreiben, was an euch gefallen hat, damit ihr das versteht von außen. Das wisst ihr doch gar nicht von alleine. Ne?
Dazu gibt es eine wunderbare E-Mail-Adresse, die heißt podcast@arno-fischbacher.com. Verwertet also, was ihr hört, und schreibt uns. Gebt uns Rückmeldungen, sodass wir lernen können daraus. Lieben Dank, Frau Thomas. Bis bald einmal und euch da draußen möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.